Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ein ganz herzliches Hallo zusammen, die Damen und die Herren. Und gleich mal zu Beginn eine serienmathematische Sinnfrage. Was kommt nach 83? Bitte? 84? Nee, das ist völliger Blödsinn. Eine serienmathematische Sinnfrage hatte ich gestellt. Und da kommt nach 83 selbstverständlich 86. Deutschland 86. Ganz genau genommen die zweite Staffel der Stasi-Thriller-Dramaserie Deutschland 83. So hieß die erste Staffel 2015. Freitag geht's jetzt weiter, hochspannend. Und wir freuen uns auf einen großartigen Gast aus der neuen, der zweiten Staffel, Anke Engelke, heute Abend bei uns. Ins Kino gehen wir aber selbstverständlich auch, gucken uns Der Vorname an. Zynisch-sarkastische Komödie unter anderem mit Florian David Fitz, Christoph Maria Herbst und Justus von Donani. Und Anna Wollner schaut auch noch rein heute Abend, hat sich in einen Film verliebt, über den sie unbedingt reden möchte. Girl heißt der, ist ein wichtiges und auch ein sehr spannendes Thema. Es geht um eine junge Frau, die im falschen Körper geboren wurde, nämlich dem eines Jungen, und nun langsam Schritt für Schritt versucht, vollständig zur Frau zu werden. Seid ihr dabei? Habe ich mir gedacht. Dann reißen wir jetzt den Vorhang auf und machen die Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Unsere Lieferung steckt im Zoll fest und die Docks sind dicht. Nichts zu machen.
You're German. What happened to Prussian virtues?
Haben wir niemanden, den wir schmieren können?
Nicht in der nächsten halben Stunde.
Ja?
Sag mir, wo ihr ihn versteckt haltet.
Wen?
Mein Gott, Walter. Dieser Auftrag ist für uns alle existenziell wichtig.
Das war 1983. Das ist 3 Jahre her.
Ich brauche ihn. Wir brauchen ihn.
Hatte ich euch doch eben gesagt, dass nach 83 86 kommt. Da habt ihr den Beweis. 3 Jahre sind vergangen, seit der junge Stasi-Offizier Martin Rauch untertauchen musste, nachdem seine Mission in der ersten Staffel der Serie in der BRD, sagen wir mal vorsichtig, leicht außer Kontrolle geraten war. Mittlerweile lebt er versteckt in Angola, in einem dort von der DDR betriebenen Waisenhaus, bis ihn seine Tante und ehemaliger Stasi-Kontakt genau dort aufspürt und wegholt, denn der DDR geht es 1986 wie nahezu allen sozialistischen Staaten damals finanziell äußerst dreckig.
Die Schulden gegenüber dem Westen sind hoch. Wir brauchen harte Devisen, sonst sehe ich schwarz gelassen.
Ja, aber das klingt ja, als ob Sie über Kapitalismus sprechen.
Des einen Schmutz ist des anderen Schatz.
Wir verkaufen Waffen.
Das ist jetzt die große neue Devisen-Idee der Stasi, Waffengeschäfte in Afrika, indem man einfach alles, was man in die Hände kriegen kann, vor allem Waffen aus dem Westen, an irgendwelche Armee-, Söldner- oder Rebellentruppen vertickt. Genau dafür soll Martin Rauch reaktiviert werden. Er soll die hoch illegalen Geschäfte anleiern und abwickeln, zusammen eben mit seiner Tante und Vorgesetzten wie früher, und das Ganze angeordnet von oberster Stasi-Führung. Wieder dabei, wer die erste Staffel vor 3 Jahren gesehen hat, Jonas Ney als immer noch relativ junger und jetzt, wie gesagt, reaktivierter Stasi-Offizier Martin Rauch und Maria Schrader als dessen Tante und Stasi-Kontaktfrau Lenora Rauch. Sonja Gerhardt spielt wieder Annette Schneider, die Ex-Freundin von Martin, die das gemeinsame Kind vor aller Welt versteckt, auch dafür gibt es einen Grund, und mittlerweile in die Stasi-Führungsriege aufgestiegen ist. Dort neu am Start ist eine knallharte weitere Frau namens Barbara Dietrich von der Abteilung Coco. Diese Abteilung gab es tatsächlich. Coco stand damals in der DDR für kommerzielle Koordination, war also die Stelle ganz oben in der Stasi, die den finanziell extrem angeschlagenen Sozialismuskarren aus dem Kapitalismusdreck ziehen sollte. Dadurch ergibt sich im Vergleich mit der ersten Staffel Deutschland 83 vor allem der Unterschied von logischerweise viel mehr Schauplätzen. Zu Ost- und West-Berlin sind jetzt einfach nochmal etliche Sets in Afrika dazugekommen. Angola hatte ich angesprochen, dem Versteckland von Martin Rauch. In Südafrika wurde auch gedreht, außerdem in Libyen und in Paris. Das macht jetzt nicht nur den gesamten Look der zweiten Staffel Deutschland 86 deutlich internationaler, sondern durchaus auch nochmal hochwertiger. Zumindest nach dem, was ich in den ersten drei Folgen sehen konnte. Ihr wisst, ich sage das immer mit ein bisschen Vorbehalt, denn so eine komplette Staffel kriegen wir in den seltensten Fällen zu sehen. Hier waren es einige Folgen, in die man mal reingucken konnte. Der Eindruck, wie gesagt, sehr gut. Und oder meinetwegen auch, aber es macht diese zweite Staffel polithistorisch nochmal deutlich anspruchsvoller. Also diese noch mehr Schauplätze, an denen noch mehr Politik von damals passiert. Das ist ganz gut gelöst worden durch so Erklärtafeln, die immer mal wieder in die Folgen eingebaut wurden. Also wenn sich die Figuren in ja, diesem wirklich weiten Spionagefeld zum Beispiel gegenseitig auf den aktuellen Stand bringen, dann sieht man das an so eingeblendeten Tafeln, wie zum Beispiel, welches afrikanische Land damals Mitte der 80er und welche Regierungs- oder Rebellentruppen welcher Länder eigentlich damals auf Seiten der westlich kapitalistischen Länder waren und welche afrikanischen Länder auf Seiten des Sozialismus gestanden haben. Das sind ja nun Fakten, die nicht jeder von uns automatisch weiß. Wenn ihr komplett ab der ersten Folge Deutschland 86 drin sein wollt, solltet ihr die erste Staffel gesehen haben. Ansonsten holt das ruhig vorher nochmal nach. Gerade die vielen Querverweise und Flashbacks versteht man sonst schwer bis gar nicht. Es sieht gut aus, fühlt sich gut an, es ist packend geschrieben. Vor allem mit einer wirklich tollen Kamera gedreht. Also die Bilder und Perspektiven stechen sehr raus. Und wieder, muss man ja sagen, richtig gute Schauspieler und Schauspielerinnen am Start. Eine davon ist gleich bei uns. Die Frau nämlich, die das Biest von der Coco spielt, die mit dem Rotstift in der Hand und den Haaren auf den Zähnen, Barbara Dietrich.
Das ist eine Win-Win-Situation.
Dafür gibt es doch sicher auch ein schönes deutsches Wort, oder?
Das gibt es und dieses schöne deutsche Wort heißt Anke Engelke. Sie steckt drin im schrägen 1986 Ostkostüm der biestigen Dietrich und die ist gleich bei hier uns. Gleich hier bei uns in eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Am Freitag startet Deutschland 86 bei uns nicht im Fernsehen, sondern bei Amazon Prime. Das ist die zweite Staffel. Deutschland 83 haben viele von euch gesehen. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, über diese zweite Staffel, wie es da weitergeht. Und ich hatte euch eine Frau versprochen, die in diesem Universum aber jetzt eine sowas von interessante Rolle spielen darf. Anke Engelke.
Hallo Tom.
Mensch, das ist so schön.
Ja, ich freue mich auch, weil ich auch so viel zu erzählen habe zu der Serie, weil das mir ganz viel bedeutet hat. Als wir das gedreht haben, war ich extrem froh.
86 ist für den einen oder anderen jetzt doch schon ein paar Jahre länger her. Deswegen lass uns das Wichtigste dieses Jahres kurz zusammenfassen. Wer
muss
war denn 86? Oh, pass auf, da musst du jetzt durch.
Nee, mach
doch,
kein
doch,
Quiz
doch.
Mit
nee,
mir.
Komm, das sind alles Fakten, die ich aus der zweiten Staffel habe. Also musst du auch kennen.
Oh Gott, oh Gott.
Der Wer größte war? Sportstar, 86. Ja?
Was, Boris?
Ja.
Echt, war Boris Becker?
Boris Becker. Hm.
Okay.
Fußballnationaltrainer
Berti Vogts.
Franz Beckenbauer.
Weiß ich.
Bundeskanzler.
Helmut Kohl.
Außenminister.
Dietrich Genscher.
Ja.
Hans-Dietrich Genscher.
Richtig. Wer war 1986 der erfolgreichste deutschsprachige Popstar?
Falco.
Richtig. Und was war die beliebteste?
Deutschsprachig, du hast
ja genau, deutschsprachig. Okay, ja, ja, okay. Ist ja Österreicher, aber deutschsprachig.
Alter, bis jetzt habe ich nur beim Fußball gelost.
So, okay. Und jetzt die beliebteste Fernsehserie 1986.
Dallas.
Fast, die andere.
Denver Clan.
Ja, der Denver Clan.
Ehrlich war?
Ja, so, und das sind nämlich alles Informationen, die ich aus Deutschland 86 rausklamüsert habe. Da gibt es nämlich genau eine solche Szene, in der Jonas Ney und Maria Schrader sich vorbereiten müssen, möglichst westdeutsch rüberzukommen.
Aber
und da sind diese
schon,
Informationen
alles gesehen
natürlich
davon.
Wahnsinnig wichtig.
Vergessen, okay.
Wo warst du 1986?
Ich war 1986 gefangen in einem dunkelgrünen Blazer mit großen Schulterpolstern. gefangen in einer Modediktatur, die rückblickend, also sagen wir mal so 5 Jahre später, mich irritiert hat, aber jetzt rückblickend im Jahr 2018 gar nicht so übel ist.
Wollte ich gerade sagen, das ist schon schräg, oder? Ich meine, die 80er sind gerade wieder voll am Start.
Ich habe so einen Koffer zu Hause, in dem ich ganz viele 80er-Jahre-Klamotten gebunkert habe.
Aha.
ich weiß gar nicht mehr warum. Warum habe ich die weggepackt? Wahrscheinlich, weil ich wirklich so gedacht habe, ach, die habe ich so gern. Gar nicht so in Hinblick auf, das werde ich vielleicht 2018 nochmal gerne anziehen. Aber ich habe diesen kleinen Koffer aufbewahrt und neulich nochmal geöffnet und festgestellt, dass ich so manches davon jetzt auch tragen könnte. Also das war modisch. Nur kurz danach alles daneben. Jetzt inzwischen sagt man wieder, ja, kannst bestimmte Farben tragen, ja, und so. Ich bin modisch nicht so versiert, aber mir ist klar, dass das alles jetzt tragbar ist. Das, was wir tragen in der Serie, das besticht dadurch, dass es alles authentisch ist. Also das roch alles ein bisschen streng. Das war von der Textur und vom Material alles nicht so gemütlich. Ich trug sehr enge Kostüme. Einmal trage ich so ein bisschen eine verwegene Bluse mit so einer Schiefknöpfung, auch typisch 80er Jahre. Mhm. Bei der Maske wurde auch drauf geachtet. Also die Haare, die ich als Barbara Dietrich habe, die sind verboten. Da hat Jeanette Letzelsberger wirklich originalgetreu 80er Jahre mir so Locken gedreht, mir die Haare anständig verbrannt. Das war authentisch 80er. Die hat mir dann noch so einen kleinen Pony gemacht und mir so eine Lippenstiftfarbe verpasst. Das ist einfach genial. Also die Departments haben echt gut gearbeitet, richtig toll. Sogar der Nagellack, die Nagellänge war 80er. Also das ist so ein Nagellackton. Müsst ihr mal drauf achten, der geht heute nicht. Ja. Und das hilft natürlich, ne? Wenn deine äußere Hülle dann 86 ist, dann kommst du gar nicht in die Verlegenheit, so sprachlich oder ja, im Ausdruck so zu klingen wie 2018.
Rein vom Alter her musst du 1986 gerade mal am Beginn deiner Pubertät gewesen sein.
Ich bin Jahrgang 72. Nee, ich bin tatsächlich Jahrgang 65. Das heißt, ich war
21.
Ich war 21 und steckte in dieser Zwischenzone, weil ich angefangen hatte zu studieren, unmittelbar nach dem Abi, aber schon so liebäugelte mit meinem zukünftigen Beruf in den sogenannten Medien. Ich bin, dadurch, dass ich als Kind ja schon viel Synchron gemacht habe, Hörfunk und Fernsehen, in erster Linie natürlich als Moderatorin, dadurch hatte ich schon diese Radioaffinität und habe dann in den 80er Jahren beim Südwestfunk ja gelernt und war 12 Jahre dort. Das heißt, dass ich einen ganz anderen Zugang hatte zu all dem, was auf der Welt geschah. Ich war umgeben von lauter Journalisten und Journalistinnen, die nicht nur eine Tageszeitung lasen, es gab noch das Internet noch nicht, sondern wir lasen mehrere Tageszeitungen und auch internationale. Das heißt, wir bekamen einen ganz anderen Blick auf die Zeit und auf die DDR.
Wir kriegen ja als Journalisten nie das große Ganze gezeigt bei Serien, sondern immer so mehrere Folgen, wenn es gut läuft. Die konnte ich also sehen, die ersten Folgen. Es ist definitiv kein seichter Scheiß. Es geht politisch, gesellschaftlich ganz schön in die Vollen, habe ich gedacht. Ich fand es noch ein bisschen heftiger als bei Deutschland 83, ehrlich gesagt. Natürlich auch nochmal durch diese Afrika-Komponente, die eine ganz andere ist, als wenn wir jetzt nur von deutsch-deutschen Beziehungen in erster Linie reden. Hast du noch mal irgendeine Form von politischer Nachhilfe nehmen müssen? Denn ich habe nur festgestellt, dass ich gerade über viele Beziehungen afrikanischer Länder und wie die aufgeteilt waren eigentlich in westlich, kapitalistisch orientiert oder halt sozialistisch abhängig letzten Endes, ich wusste vieles davon überhaupt nicht.
Ich habe vorab noch mal ein bisschen recherchiert, nicht, dass ich das gebraucht hätte für die Figur oder für die Rolle oder fürs Spiel oder so, aber plötzlich war ich wieder so drin im Thema, als ich die Bücher las, ne, die Drehbücher. Aber ich habe natürlich auch ganz viel gelernt. Ich stelle fest, dass ich viele Dinge nicht kannte. Vieles, was die Barbara Dietrich, die Figur, die ich spiele, umtreibt und beschäftigt, war mir komplett unbekannt. Ich erinnere mich ganz vage daran, gelesen zu haben, dass in ostdeutschen Gefängnissen Dinge produziert wurden für den Westen. Das kam irgendwann mal raus, ne? Das weiß ich noch. Aber was da alles passiert ist, das war mir so nicht klar. Dass für ein Möbelhaus produziert wurde, dass Feinstrumpfhosen dort hergestellt wurden, dass für bestimmte westdeutsche Automarken oder Westautomarken, nicht nur westdeutsche, irgendwelche Scheinwerferteile gebaut wurden. Das war im Grunde eine Form der Sklaverei, dass dort Leute Zwangsarbeit leisteten für den Westen. Mir war nicht klar, dass der Müll Westberlins im Osten entsorgt wurde. Das sind alles Dinge, die ich jetzt erfahren habe durch die Serie, die ich dann nochmal ein bisschen auch recherchiert und nachgelesen habe. Und das sind Dinge, die so viel erklären, warum diese Barbara Dietrich, die ich da spiele, warum das so eine Krampfbitch ist, was sie bei der kommerziellen Koordinierung macht, bei der Coco, von der ich ein bisschen was wusste, aber natürlich nicht sehr viel. Was sie da macht, das nimmt sie wahnsinnig ernst. Das ist so eine Art Druck, die in diesem Gebäude und in diesem Betrieb da herrschte, und den spürt man.
Über diese Frau reden wir gleich noch ein bisschen weiter, und zwar mit der Frau, die sie spielt, mit Anke Engelke. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Gerade eben, Anke, haben wir angefangen, ein bisschen intensiver uns über die Dame zu unterhalten, die du da spielst, Barbara Dietrich. Das ist eine Frau, die einfach gesagt, oder vielleicht ein bisschen verständlicher gesagt, die DDR ja, kosteneffizienter machen soll. So eine Art, weiß ich nicht, Stasi-Finanzministerin, könnte man vielleicht sagen.
Ministerin ist sie nicht, aber sie ist für die Kapitalisierung der DDR mitverantwortlich in der Serie. Das ist tatsächlich Aufgabe gewesen der kommerziellen Koordinierung, harte Devisen reinzubringen ins Land. In der DDR ging es richtig schlecht, 86, die brauchten Geld. Und in der Staatssicherheit, in dem Ministerium wurde dafür gesorgt, unter anderem in dieser Abteilung, dass harte D-Mark reinkam durch zum Beispiel
Waffenverkäufe in Afrika?
Richtig, Waffenverkäufe. auf dem Gebiet der Medizin wurde regelrecht übel
gearbeitet. Experimentiert?
Genau. Mhm. Mit DDR-Bürgern wurde experimentiert, und das machten sich dann westliche Länder, nicht nur Deutschland, zunutze. Und das sind Sachen, die so viel Druckpotenzial haben, weil das alles kriminell ist. Ne, semi-kriminell bis wirklich komplett kriminell, was da passierte. Und das erklärt die Stimmung, die da herrscht.
War das damals die langsam sich manifestierende Erkenntnis, dass der Sozialismus im sich immer krasser ausbreitenden Kapitalismus perspektivisch keine Chance haben würde?
Ja, das haben die auch gespürt. Es gibt so ein paar Szenen, in denen das auch thematisiert wird. Die Figur, die Sonja Gerhardt spielt, das ist ganz cool. Die sagt dann zwischendurch, was, ich klinge ja, als seien wir hier im Kapitalismus. Ja. Das kann doch nicht so. Und da merkst du so, dass entweder Figuren, die jetzt Sonjas Figur in der Szene relativ naiv plötzlich hat den Eindruck gehabt, warte mal, das kann doch wohl nicht sein, du vertust dich doch gerade. Kann doch nicht darum gehen, dass wir Westmark hier ins Land schaffen oder Gewinn machen wollen. Entweder gab es diesen naiven Zugang oder den, die zum Beispiel Maria Schraders Figur so personifiziert, einfach so eine Toughness und so eine wirklich über Leichen gehende Brutalität.
Ja, und auch aus einer spürbaren Not heraus. Ja. Die macht es ja auch nicht, weil sie es so geil findet, sondern weil sie auch merkt, hier geht was gefährlich den Bach runter.
Ja, und das fand ich in der ersten Staffel schon so gut, dass ich das geglaubt habe, dass die Familie dann an der zweiten Stelle kommt. Marias Figur ist ja so eine, bei der du denkst, Alter, das ist doch deine Familie. Du kannst doch nicht riskieren, dass da jemand zu Schaden kommt. Und du kannst vor allen Dingen nicht deine familiären Verbindungen nutzen, um dein System am Leben zu halten, ein System, für das du gar nicht verantwortlich bist. Und man fragte sich dann zwischendurch, aber wirklich nur ganz kurz, weil das wirklich so gut geschrieben und so gut gedreht und so gut gespielt ist, fragt sich, oh Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass einer sagt, ach scheiße Familie, nutze ich jetzt aus, das ist ein guter Typ, den setzen wir ein als Spion. Aber ich fand deswegen habe ich mich so gefreut, als die Anfrage kam, und weil ich sowas noch nicht gesehen hatte, dass es nicht Science Fiction ist, sondern so ein bedrohliches Wirklichkeitspotenzial hat, dass man denkt, oh, vielleicht gab es solche Figuren wirklich damals.
Deutschland 86 hast du jetzt gemacht, aber du hast auch davor in letzter Zeit schon andere Sachen gemacht, wie Südstadt zum Beispiel oder Tödliches Versprechen.
Tödliche Geheimnisse.
Die Geheimnisse, entschuldige, richtig.
ganz, ganz bewusst weg so ein bisschen von dem, wo man dich jahrelang in erster Linie mit verbunden hat? Sind es Dinge, die dir einfach angeboten worden sind, die dich neugierig gemacht haben? Wie ist das gekommen?
Wahrscheinlich alles. Alles, okay, was du gerade gesagt hast. So eine Mischung. Und dann habe ich natürlich auch den Eindruck, dass ich mir gar nicht der Außenwahrnehmung bewusst bin. Ich mache ja einfach meinen Scheiß und auch sowas wie Ladykracher ist ja nichts anderes als Schauspiel.
Klar.
Ne? Und das, was das macht mit den Leuten, das habe ich dann wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm. Natürlich will ich unterhalten, aber das will ich ja sowohl im Komödiantischen als auch so im Historischen oder sogar im Dokumentarischen, sogar wenn ich meine Reportagen mache. Aber der erste Kinofilm, in dem ich eine größere Rolle hatte, war Liebesluder von Buck, und das war eine Tragikomödie. Da war meine Figur auch unfreiwillig komisch. Das war nicht so in the face lustig. Und die Sachen, die ich beim Hörfunk gemacht habe oder da, wo ich herkomme, das war alles total bloody serious. Insofern, ja, sehe ich diese Genese gar nicht so. Ne? Also ich bin gar nicht so mir dessen bewusst. Natürlich raff ich das, dass Leute denken, die Lustige macht jetzt ernste Sachen, aber wahrscheinlich habe ich auch so viel Bock, alles mal auszuprobieren, dass ich mich da gar nicht so kategorisiere. Und dann entstehen auch so Mischformen, dass ich so merke, jetzt Tödliche Geheimnisse, drehen wir jetzt den dritten Teil. Da wird es auch Situationen geben, weil Nina und ich auch so Bock haben, miteinander zu spielen. Wir mögen das so gerne, auch dieses Paar zu spielen, Nina auch Journalistin, Journalistinnen zu spielen, die auch in Not sind und so. Die sind jetzt im dritten Teil sind die einfach arbeitslos, und das sind eigentlich ganz tougher gestandene Journalistinnen. Und was das mit denen macht, mit deren Liebesbeziehungen und so, da hast du auch plötzlich diese Komik, von der wir eben sprachen, die im Ministerium für Staatssicherheit, wenn du da sitzt und drehst, das ist auch nicht ganz unkomisch. Ja. Fun Fact: Wir waren ja alle im 86er-Look und haben im ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit hier in Berlin gedreht. Das ist inzwischen ein Museum, und der Museumsbetrieb ging weiter, als wir drehten. Das heißt, wenn wir auf Toilette gingen oder wenn die Jungs zum Rauchen ans Fenster gingen, dann sahen die uns in diesem Kostüm. Das muss man sich mal vorstellen, dass die wahrscheinlich, ne, das ist, ich finde das nach wie vor skurril.
Da habe ich noch ein schönes Foto von uns beiden, unter der Uhr stehend, in dem Raum,
ja, wo
in dem
du so denkst,
der Pressetag
ist doch,
da war.
Ich weiß. Und auch die Stühle, auf denen wir saßen, bei denen dachtest du auch, was sind denn das für Stühle, ja, ne? Und es ist original. Das ist original Mielke.
Da hängen Gespräche in den Wänden, die wir wahrscheinlich besser nicht kennen, alle beide.
Ja, aber was machen denn die Kollegen, die aus dem Osten sind? Wie die sich gefühlt haben da jeden Morgen?
Na, Silvester Groth hat ja gesagt, dass das für ihn eine regelrechte Überwindung gewesen ist, dieses Gebäude wieder und wieder zu betreten.
Ja, und wir sind da so, hihi, juhu, juhu, neuer Drehtag. Das war für die Ostkollegen super scheiße. Ja.
Absolut. Wir brauchen uns auf jeden Fall offenbar keine Gedanken zu machen, dass Anke Engelke jetzt ganz wahnsinnig ernst geworden ist plötzlich.
Ich manchmal ist im Ernsten das Lustige und im Lustigen das Ernst. Ich habe das immer wieder bei Ladykracher auch gedacht. Du siehst mich ja in diesen Sketchen auch nicht lustig, ulkig hinfallen und mit Torte im Gesicht und dicker Brille. Das mache ich natürlich alles trotzdem wahnsinnig gerne. Aber die lustigsten Sachen sind eigentlich immer die gewesen, in denen ich böse Mütter oder böse Arbeitskolleginnen gespielt habe oder naive, unbedarfte Frauen. Da plötzlich wurde es ganz, ganz lustig, weil das so einfach so Alltagssituationen waren. Manchmal einfach nur so ein bisschen die Schraube noch weiter gedreht, aber oftmals auch einfach so 1:1. Und das Komische, das begegnet uns ja ständig.
Dich gucken wir jetzt erstmal ab Freitag, Deutschland 86 bei Amazon Prime. Ich bin sehr dankbar für Barbara Dietrich, die heute
klasse,
unser
ne?
Gast war.
Ach so, meinst du, ja. Die ist so krass, ich habe so eine krasse Warze im Gesicht. Und das war immer ganz lustig, dann bin ich raus aus dem Mobil, aus dem Massenmobil, und da kam Jeanette noch, die Warze, wir haben die Warze vergessen. Manchmal noch kurz vor dem Bitte, kurz vor, noch schnell, oh Gott, die Warze.
Sei ehrlich, du wolltest sie behalten. Eigentlich wolltest du sie behalten.
Ich wollte, die war meine Idee.
Ach, guck.
Ich mochte das gerne, dass man so bei dem Gesicht so zweimal hinguckt. Dann hat die auch so eine komische Brille. Meine Frisur ist auch so komisch. Und ich mag das, wenn du in so einem Gesicht hängen bleibst und denkst, ist das jetzt, wie finde ich denn das eigentlich, wie die aussieht? Sieht ja komisch aus. Warum bleibe ich da jetzt so hängen? Das mag ich total gerne.
Barbara Dietrich, a.k.a. Anke Engelke. Yes. Vielen herzlichen Dank,
Tom,
für den Besuch bei uns in Eine Stunde Film. Auf ganz bald, bitte.
Viel Spaß mit Deutschland 86.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Die Pubertät an sich kann ja schon ganz schön hart sein, das wissen wir alle. Der Körper macht plötzlich ganz komische Dinge, die wir nicht verstehen. Die ehemals besten Freunde entpuppen sich als doof und so weiter. Das haben wir alle durch. Was wir allerdings, oder zumindest die allermeisten von uns jedenfalls nicht kennen, ist das Gefühl, wirklich und wortwörtlich im falschen Körper zu stecken. Der Film Girl vom niederländischen Regisseur Lukas Dont erzählt genau davon. Ab Donnerstag ist Girl im Kino und Anna Wollner hat ihn gesehen und sich, dürfen wir so sagen, sofort drin rein verliebt, oder?
Hallo Tom, ja, definitiv. Für mich einer der Filme des Jahres.
Wahnsinn. Anna, es geht um eine Transgender-Person. Um wen genau?
Um die 15-jährige Lara, die nichts sehnlicher möchte, als Balletttänzerin zu werden und da auch schon auf einem guten Weg hin ist. Das ist ja an sich erstmal kein ungewöhnlicher Wunsch für ein 15-jähriges Mädchen. Aber Lara ist einfach im falschen Körper zur Welt gekommen, nämlich in dem eines Jungen. Sie befindet sich aber, dank ihres Vaters, der sehr, sehr offen damit umgeht, ihr ganzes Umfeld eigentlich, ja, im geschlechtsangleichenden Prozess. Sie hat mit der Hormonbehandlung für die OP angefangen, die in 2 Jahren stattfinden soll. Mhm. Dabei will sie ja eigentlich einfach nur so sein wie andere Mädchen auch. Sie will tanzen, sie will sich verlieben, eben was man so macht, wenn man jung ist. Und ja, ihr Vater unterstützt sie bei all dem.
Freust du dich darauf, einen Busen zu kriegen? Du bist doch eine Frau, oder? Also hast du auch einen Frauenkörper. Heute schon. Und das Einzige, was wir tun können, ist, das zu verstärken und es zu unterstützen. Aber alles, was du dann sein wirst, das bist du jetzt schon. Verstehst du das?
Ja. Es klingt von ihr so ein bisschen zögerlich, aber es liegt einfach daran, dass Lara total verzweifelt ist.
Ganz entscheidend bei solchen Filmen ist, wie sie gemacht sind. Also wie erzählt dieser Film von dieser Geschichte?
Total unaufgeregt und beobachtend. Und das ist das Tolle daran, weil er dieses sehr, sehr sensible Thema überhaupt nicht ausschlachtet. Also er macht kein Drama um des Drama-Willens, sondern es ist ja einfach, ja, ihr Umfeld kommt super damit klar. Da ist es überhaupt kein großes Thema. Ihr Vater, ihr kleiner Bruder, für die ist es normalste der Welt. Aber eben für sie ist es schwierig, weil ihr Körper der eines Tänzers ist und nicht der einer Tänzerin. Das fängt an bei den Füßen, die in der falschen Stellung stehen. Dann muss sie vor jedem Training, was ihr Vater eigentlich ihr verbietet, genauso wie die Ärzte, weil es nicht gesund ist, ihren Penis mit Tape nach hinten abkleben, damit sie sich überhaupt so bewegen kann wie ihre weiblichen Mittänzerinnen. Und nach diesem harten Training tut ihr wirklich alles weh. Und dann ist da natürlich auch noch die Hormonbelastung, die sie dann auch nochmal belastet.
Dein Körper wird sich verändern. Das steht fest.
Und wissen Sie auch, wann es losgeht? Also genau. Ich finde, es geht so langsam. Deswegen.
Nein, es ist so. Pass auf, in den ersten 6 Monaten werde ich die Dosis auf gar keinen Fall erhöhen. Naja, weil das für dich nicht gesund ist. Aber ja, und das nervt sich ja immer zu hören, hab Geduld. Nur es ist leider so. Hab Geduld und versuch dich nicht allzu sehr auf das Aussehen zu fixieren.
Sie kann und sie will nicht mehr in einem jungen Körper leben und ist wirklich bereit, bis zum Äußersten zu gehen.
Das klingt schon nach ziemlich viel Verzweiflung, aber auch nach einem relativ behutsamen filmischen Umgang mit der Thematik. Wichtig oder vielleicht sogar entscheidend ist in dem Fall sicherlich eben der Hauptdarsteller. Der heißt in diesem Fall Viktor Polster. Wie macht der das?
Großartig. Also da kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen und mich verneigen. Ich habe nämlich wirklich irgendwann vergessen, dass Laras Körper der eines Jungen ist. Lukas Dont, der Regisseur, der hat lange gesucht, gecastet. Der wollte eigentlich mit einem Transmenschen drehen, aber er hat niemanden gefunden, also keine Frau gefunden, die einfach in der Lage ist, auch zu tanzen. Weil natürlich gibt es auch viele Ballettszenen. Das ist eine ganz andere und auch körperliche Herausforderung. Sie haben aber in Vorbereitung auf den Film viele Gespräche geführt und Erfahrungen von jungen Transleuten mit einfließen lassen. Und wie Polster das hier wirklich spielt, das hat Gänsehautcharakter. In Cannes hat er den Darstellerpreis bekommen in der Kategorie Un certain regard. Es ist wirklich alles, ich habe den Film jetzt mittlerweile, du kannst sagen, ich bin bescheuert, ich habe den 3-mal gesehen. Es ist absolut bewegend, absolut sensibel. Ich kann einfach nur jedem raten, sich Girl anzugucken.
Das ist ja genau das, wofür Kino gemacht ist. Du darfst den auch ein 4. Mal gucken, Anna.
Aber nur mit dir.
Das machen wir gerne zusammen. Was würdest du sagen, vielleicht abschließende Frage noch, ist das ein Film, der aufklären will, der etwas zeigen will, der für ein Thema sensibilisieren will oder der einfach eine besondere Geschichte erzählen will?
Er erzählt wirklich einfach so eine besondere Geschichte. Das ist null didaktisch. Das ist nie so mit dem Finger oben drauf. Wir haben jetzt hier irgendwie so einen Setzbaukasten. Wie machen wir eine geschlechtsangleichende Operation? Mhm. Der Film schafft es einfach wirklich, sich in das Seelenleben eines 15-jährigen Mädchens einzufühlen, die einfach als Junge auf die Welt gekommen ist und zeigt uns auch nochmal so ein bisschen, ja, was es heißt. Ich meine, dieses Ding, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, in der Pubertät so ein Fremdheitsgefühl für den eigenen Körper aufzubauen. Das haben wir alle irgendwie gemacht.
Ja.
Aber das sind nochmal ganz, ganz andere Dimensionen. Visionen und es ist unglaublich toll, dass es einen Film wie Girl gibt.
Anna Wollner ist begeistert von genau diesem Film, der ab Donnerstag auch neu draußen im Kino ist. Traut euch rein, guckt euch den an.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, Herrschaften, lustiges Vornamenraten bei einem gemütlichen Familienabend. Es geht um den kleinen Jungen, der noch im Bauch seiner Mama steckt und über den die Familie natürlich langsam wissen will, wie er denn heißen soll, wenn er da irgendwann mal rauskommt. Kleiner Tipp, Anfangsbuchstabe A.
Asterix. Arthur. Mm-mm. Abraham. Alexander?
Nein, immer noch nicht Alexander.
Attila.
Anatol. Apollo?
Genau, Apollo 13.
Artemis, mehr fällt mir echt nicht mehr ein.
Du meinst Aramis?
Wieso?
Artemis ist die griechische Göttin der Jagd.
Und Aramis?
Das ist einer der drei Musketiere.
Wir nehmen Aramis.
Nein, dann sag's halt.
Adolf.
Ja, haha, haben wir alle gelacht. Wenn auch nur so leicht mit vorgehaltener Hand, ne? Weil macht man ja keine Witze über sowas. Also eigentlich. Denn die Auflösung in diesem Fall ist, es ist keiner. Also Witz. Selbst bei der 8. oder 10. Nachfrage nicht. Der Adolf ist der absolute Ernst. Von Thomas Böttcher, gespielt von Florian David Fitz. Thomas ist an diesem Abend eingeladen bei seiner großen Schwester und seinem Schwager, gespielt von Caroline Peters und Christoph Maria Herbst. Bei dem sorgt diese völlig absurde Idee, einen neugeborenen deutschen Jungen im Jahr 2018 ernsthaft Adolf zu nennen, für einen kapitalen Ausraster an diesem Abend, aus dem er sich nicht mehr befreien kann. Denn er, Thomas Schwager, ist Literaturprofessor und selbstverständlich lupenreiner Antifaschist, glaubt er. Denn Thomas stellt genau das plötzlich in Frage.
Ich schrecke vor Hitler nicht zurück, im Gegensatz zu dir. Du machst deinen Adolf erst zu einer Ikone des Bösen, zu einem Mythos. Du sprichst Hitler heilig.
Thomas, jetzt übertreibst du aber ein bisschen.
Ich spreche Hitler heilig?
Ja, nicht nur du, ganz Deutschland. Hitler beherrscht uns doch noch immer.
Stefan, guck mal, auf jedem zweiten Spiegelcover Hitler. Überall Hitler. Und warum?
Hitler ist ein Popstar, den Leute wie du am Leben erhalten.
Leute wie ich?
Ja, nicht irgendwelche rechten Populisten, nicht die alten Nazis, nicht die ausländerfeindlichen Idioten, nein. Sogenannte Linke, die behaupten, gegen Hitler zu sein, die sich aber jeden Abend auf Phoenix an seinen Verbrechen aufgeilen.
So nimmt das zu erwartende Unheil seinen Lauf und wir dürfen absolut genussvoll Zeuge sein, wie sich Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst linguistisch an die Gurgel gehen. Sehr, sehr großartig, auch durch das oder vielleicht gerade wegen des exzellenten Drehbuchs und solcher Dialoge.
Stefan, selbstverständlich bist du gegen Nazis, aber selbstverständlich heißt doch im Klartext, dass du nichts machst?
Ich spende für Flüchtlinge.
Ja, deine alten Kordanzüge. Damit sie scheiße aussehen, wenn sie in Sachsen verprügelt werden.
Oh, Respekt, Stefan. Vive la Résistance.
Zynisch, sarkastisch, aber immer noch im, wenn auch absurden Diskurs und nicht einfach nur so rauspfeffernd die Sprüche wirklich super gemacht. Bei Christoph Maria Herbst hatte ich ein bisschen Angst bei dieser Adolf-Thematik, weil man ihn einfach immer noch so sehr mit Er ist wieder da in Verbindung bringt. Da er aber hier auf der Kontraseite steht, hat's schon wieder was. Caroline Peters als Frau vom Herbst und Schwester vom Fitz, völlig so zwischen Baum und Borke, die erst noch versucht zu beschwichtigen, bis auch sie plötzlich so zwischen allen Fronten mitten im Wortschwall Artilleriefeuer steht und mitmischt und dazu Justus von Donani als hin- und hergerissener Freund der Familie. Ursprünglich, und vielleicht trägt auch das zum Charme des Wortmassakers bei, war das Ganze ein französischer Film und ein französisches Theaterstück. Das merkt man wirklich sehr am Kammerspielartigen. Also fast der gesamte Film jetzt auch in der deutschen Version spielt im Wohnzimmer der Familie. Und viel mehr Filmset braucht die Geschichte auch nicht. Funktioniert also bestens, mit Sicherheit auch auf einer Theaterbühne. Textgewitter vom Feinsten, vorgetragen von Schauspielern, die das richtig drauf haben. Wenn ihr vielleicht noch eine Vergleichsgröße braucht, dann nehmt diese. Man könnte den Film auch ohne Probleme Götter des Gemetzels nennen. Wirklich eine ganz ähnliche Ausgangssituation und ganz ähnliche, teils Loriot-eske Entwicklung eines eigentlich netten Familienabends, der aufgrund einer Information dann völlig aus dem Ruder läuft. Also hinein damit euch in diesen Film. Mit einer Stunde Film an diesem Dienstagabend war's das. Ich entlasse euch in eine hoffentlich tolle Woche bis nächsten Dienstag. Dann hören wir uns wieder. Tom Westholz sagt Danke und Tschüss. Gut gehen lassen. Bis nächste Woche.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.